Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Schule der Anbetung. Heute der zweite Teil, Beten lernen mit Martha und Maria. Zu Gast bei uns Anne-Françoise Vater, Initiatorin der Schulen der Anbetung aus Pentenried bei München. Und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Wir haben heute den zweiten Teil unserer neuen Reihe Schule der Anbetung. Das ist keine trockene Schulstunde und Lehrveranstaltung, sondern wir erhalten konkrete Tipps, Hilfestellungen, wie wir die Zeit der Anbetung, die Zeit des Gebets beim Herrn besser verbringen können, besser hineinfinden können. Heute nehmen wir besonders eine Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium dazu, die Begegnung zwischen Jesus mit Martha und Maria. Bei uns ist Anne-Françoise Vater von der Gemeinschaft Emmanuel aus Pentenried bei München, auf die diese Schule der Anbetung zurückgeht. Grüß Gott, Frau Vater.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie bei uns sind, dass es weitergeht mit dieser Schule der Anbetung. Für alle, die den ersten Teil verpasst haben, um was ging es denn da?
Ja, beim ersten Teil haben wir die Basis der Anbetung angeschaut, und zwar die Eucharistie. Wir haben gesehen, dass die Eucharistie der größte Schatz von der Kirche ist, dass die Kirche aus der Eucharistie lebt. Und wir haben dann hier den Ablauf der Messe angeschaut, gesehen, dass die Messe eine Vergegenwärtigung des Opfers von Jesus ist. Und wir haben besonders insistiert über die Realpräsenz, dass Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, unter den Gestalten des Brotes unter uns wohnt, dass er wirklich da ist und dass er in jedem Tabernakel von unseren Kirchen sehnsüchtig darauf wartet, dass wir ihn besuchen. Er sehnt sich nach uns. Das war der erste Teil. Und dann haben wir in einem zweiten Teil gesehen, wie wir diese Zeit der stillen Anbetung leben können. Ich habe keine Methoden gegeben, denn das Gebet ist etwas ganz Persönliches, aber was man machen könnte, wie es wichtig ist, ganz am Anfang sich in die Gegenwart Gottes zu stellen und in einen Dialog mit ihm zu kommen, bis man ins Schweigen findet, wo Jesus in uns wirken kann. Und heute wollen wir dann nochmal vertiefen, wie dieser Dialog zwischen Jesus und uns aussehen kann.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Danke sehr. Wir wollen heute eben schauen, wie Martha und Maria von Bethanien ihre Beziehung mit Jesus gelebt haben. Die beiden und ihr Bruder Lazarus, die waren Freunde von Jesus und die hatten das Glück, Jesus sehen zu können. Für uns ist es nicht so einfach. Wenn wir in unserem Zimmer zu Hause beten, sehen wir den Herrn nicht. Und wenn wir ihn in der Eucharistie anbeten, wir haben lediglich die Hostie vor Augen. Aber der Glaube, der sagt uns, das ist Jesus, der da ist. Und wir dürfen deshalb vertrauen, dass Jesus uns eigentlich genauso nah ist wie damals bei Martha und Maria. In der Kommunion ist er uns sogar noch näher. Gleich vor dem Evangelium mit Martha und Maria hatte Jesus seinen Jüngern die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Dann kommt die Episode mit Martha und Maria und gleich danach bitten die Jünger Jesus, lehre uns beten. Und Jesus bringt ihnen sein Gebet bei, das Vaterunser. Und der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, diese Begegnung von Jesus mit Martha und Maria, der ist eben wie eine Brücke, so wie eine Scharniere zwischen der Nächstenliebe vom barmherzigen Samariter und dem Gebet. Die heilige Teresa von Avila sagte, dass das Gebet ein freundschaftlicher Umgang ist, bei dem wir oftmals ganz allein mit dem reden, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Deswegen, das Gebet ist nicht zuerst das Ergebnis einer Methode oder einer Technik, sondern es ist ein Empfangen der Person von Jesus. So wie Martha Jesus in ihrem Haus empfangen hatte. Also falls Sie nicht gerade im Auto sind, liebe Zuhörer, sondern zu Hause, können Sie versuchen, jetzt die Augen zu schließen, während ich diese Bibelstelle lese und sich diese Szene bildlich vor Augen vorzustellen. Denn das Evangelium ist was ganz Konkretes. Das ist damals passiert und alles, was Jesus betrifft, ist außerhalb der Zeit. Das heißt, es ist wirklich aktuell. Schließen Sie die Augen und dann stellen Sie sich vor, wer gerade Jesus zu Martha geht. Das ist also im Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Sie, das heißt Jesus und seine Jünger, zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich in ihr Haus auf. Sie hat eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und lauschte seinem Wort. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir alleine überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Jetzt können wir uns den Text Satz für Satz anschauen. Es heißt, sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Das ist doch komisch, oder? Sie zogen zusammen weiter, das heißt Jesus mit den 12 Jüngern, und plötzlich heißt es, er kam in ein Dorf. Und der Fokus ist allein auf ihn gerichtet. Das ist, damit wir begreifen, es geht jetzt um ihn, um Jesus und Martha und Maria. Martha nahm ihn freundlich auf. Martha. Oft werden im Evangelium die Menschen ohne ihren Namen erwähnt. Das heißt, der Blinde, die gekrümmte Frau, der Aussätzige und so weiter. Aber manchmal erfahren wir den Namen einer Person. Und das zeigt auf eine besonders persönliche Beziehung zwischen Jesus und dieser Person. Martha nahm ihn freundlich auf. Schon diese ersten Worte zeigen uns Marthas innere Haltung. Sie heißt Jesus willkommen. Indem sie ihr Haus für Jesus öffnet, lebt sie gewissermaßen das Wort aus der Offenbarung: Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Offenbarung 3,20. Wenn wir beten wollen, ist der erste notwendige Schritt, dass wir uns entscheiden, erstens Zeit dafür zu nehmen und zweitens unser Herz zu öffnen. Denn Beten geschieht nicht zufällig, sondern es beginnt mit einer Entscheidung. Jetzt will ich beten. Und damit öffnen wir unser Herz für Jesus, der anklopft. Denn wir können sehr wohl in einer Kirche bei der Anbetung sein oder in unserem Zimmer vor einem Jesusbild knien und können trotzdem unser Herz verschlossen halten und nur ganz oberflächlich anwesend sein. Aber wenn wir uns klar machen, dass Gott immer den ersten Schritt tut und dass er schon sehnsüchtig auf uns gewartet hat, und dann fällt es uns leichter, unsere Entscheidung für das Gebet zu treffen, uns zu entscheiden, unser Herz für ihn zu öffnen. Und dann ist unser Gebet eine Erwiderung auf die Liebe von Jesus, der zu uns kommt, so wie er zu Marthas Haus gekommen ist. Während dem Musikstück, das wir jetzt hören werden, versuchen wir uns vorzustellen, wie Jesus an der Tür unseres Herzens klopft.
Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht um die Schule der Anbetung. Heute der zweite Teil, Beten lernen mit Martha und Maria.
Dann lesen wir jetzt weiter unser Evangelium. Martha hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und lauschte seinem Wort. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Martha, sie war nicht durch die Arbeit nur abgelenkt, sondern sie war ganz davon in Anspruch genommen. Jesus ist bei Martha eingetreten, aber sie hat sich entfernt, um für ihn das Essen vorzubereiten. Und es ist gut, dass Maria da ist und sich um den Gast kümmert. Vielleicht hat Martha sich gar nicht gewünscht, Jesu zu Füßen zu sitzen. Sie ist vielleicht ein anderer Typ Mensch als Maria. Sie ist eher aktiv und die tut alles gern managen in der Küche. Und indem sie für alle kocht, lebt sie konkret die Nächstenliebe, wie Jesus es davor seinen Jüngern mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter gepredigt hatte. Aber Lukas gibt uns einen wichtigen Hinweis. Martha war ganz von ihrer Arbeit in Anspruch genommen. Das heißt, dass ihre Arbeit von ihr Besitz ergriffen hat. Nicht sie beherrscht die Arbeit, sondern die Arbeit beherrscht sie. Und so ist sie so tief drin, dass sie nicht mehr unterscheiden kann, was ist wirklich notwendig und was wäre eigentlich gar nicht so wichtig. Und es ist, und so, weil sie nicht unterscheiden kann, ist sie von der Situation völlig überfordert. Kennen wir nicht auch solche Momente, wo wir nicht mehr wissen, wo der Kopf uns steht, wo wir nicht mehr bei uns sind, nicht mehr in uns, sondern außerhalb von uns? Und das besagt der deutsche Ausdruck sehr gut. Er ist außer sich oder sie ist außer sich. Und wenn wir außer uns sind, was passiert, dann übernehmen sehr schnell die Gefühle das Kommando. Wie werden wir? Wir werden aggressiv, wütend, traurig, ungeduldig. Wir können überlegen, in welcher Situation wir uns zu sehr von den Sorgen oder von der Arbeit in Besitz nehmen lassen. Für jeden von uns wird es was anderes sein, aber überlegen wir, wo lasse ich mich voll ergreifen von meiner Arbeit und von meinen Sorgen. Und was hat Martha gemacht in dieser Situation, wo sie überfordert war? Sie hat das einzig Richtige getan. Es heißt, sie kam zu ihm, sie kam zu Jesus. Sie bleibt nicht schmollend oder schnaubend in der Küche, sondern sie handelt. Sie macht einen Schritt, sie geht zu Jesus. Und ich möchte die Parallele sehen im Gebet. Geht es uns nicht auch oft so im Gebet? Wir haben schön angefangen zu beten und dann sind wir plötzlich ganz weit weg mit unseren Gedanken. Unsere Sorgen, die haben uns wieder voll im Griff und wir haben vollkommen vergessen, dass wir vor Jesus sind. Wir sind wie abgetrennt von ihm. Wir sind zwar in der Anbetung oder wir halten eine Gebetszeit zu Hause, aber mit den Gedanken sind wir ganz weit weg. Und manchmal kann es ganz schön lang dauern, bis wir uns wieder besinnen und wie Martha, dass wir uns erinnern, dass Jesus da ist, dass wir mit ihm reden können. Also, sie kam zu Jesus, das ist der erste Schritt, und sagte, das ist der zweite Schritt, sie spricht zu Jesus. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Wissen Sie, es kommt uns heute ganz normal vor, dass eine Frau sich direkt an einen männlichen Gast wendet und ihm indirekt einen Vorwurf macht. Aber das war damals inakzeptabel und das ist es in manchen Religionen bis heute noch so. Hier bei Martha und Jesus, wir sehen eine Beziehung, wo die Frau zwar die Autorität, die Erhabenheit von Jesus voll anerkennt, sie nennt ihn ja Herr, eine Beziehung aber, wo sie ohne Angst mit ihm reden darf. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie revolutionär die Beziehung von Jesus zu den Frauen damals war. Martha wusste, obwohl Jesus der Meister ist, dass sie sich trauen darf, sich an ihn zu wenden und ihm ihr Leid zu klagen. Sie kannte seine Güte und deshalb konnte sie zu ihm kommen und mit ihm sprechen. Und das erste Wort, das sie sagt, ist Herr. Diese Anrede zeigt ihren Respekt vor Jesus. Aber wir können uns auch fragen, warum sie ihn nicht mit Jesus anspricht. Hat sie vielleicht durch ihren Stress vergessen, dass Jesus nicht nur ihr Herr, sondern auch ihr Freund ist? Und was sagt sie zu Jesus als erstes? Sie klagt ihn an. Sie macht ihm indirekt einen Vorwurf. Kümmert es dich nicht? Ist es nicht oft ein Vorwurf, den wir auch Gott machen? Kümmert es dich nicht? Kümmert es dich nicht, Herr, dass mein Geschäft wegen Corona pleite geht? Kümmert es dich nicht, dass ich mit meinen kleinen Kindern vollkommen überfordert bin? Kümmert es dich nicht, dass im Altenheim niemand mich besucht oder dass ich so einsam bin? Kümmert es dich nicht, dass ich mit dem Studium virtuell einfach, dass es mich fertig macht? Kümmert es dich nicht, dass meine Frau oder mein Mann mich verlassen hat? Kümmert es dich nicht, Jesus? Und dann spricht Martha aus, worin ihr wahrer Kummer liegt. Maria überlässt die ganze Arbeit mir allein. Allein. Ich glaube, dass das ein Schlüsselwort ist. Martha fühlt sich einsam und verlassen. Sie hat den Eindruck, dass niemand sie sieht, dass niemand ihre Not wahrnimmt. Die viele Arbeit ist nicht unbedingt ihr Problem, sondern die Tatsache, dass man sie alleine lässt. Und ihre tiefste Sehnsucht ist, dass jemand sie sieht, dass jemand sie wahrnimmt, dass jemand ihr zuhört. Wir können jetzt wieder die Augen schließen und uns fragen, was ist meine tiefste Sehnsucht? Was ist mein versteckter Kummer? Was ist es, was ich Jesus bringen soll und ihm sagen, Herr, kümmert es dich nicht? Nun hat Martha Jesus ihr Problem gesagt. Sie muss die ganze Arbeit alleine machen, aber sie steckt noch voll in ihrem Problem drin. Und deshalb sagt sie noch zu Jesus, sag ihr doch, sie soll mir helfen. Das heißt, Martha hat zwar ihr Herz ausgeschüttet, aber sie hat ihr Problem noch nicht losgelassen. Sie will die Kontrolle nicht aufgeben. Sie will, dass Maria ihr hilft. Ist es nicht etwas, das wir oft machen? Wir haben Sorgen und wir sagen zu Gott, ich habe dieses Problem, bitte tu dies oder das, damit es aufhört. Wir glauben immer zu wissen, was Gott tun sollte, damit es uns besser geht. Oder damit es unseren Kindern besser geht oder unsere Pfarrei. Und so ist Martha. Sie ist vor Jesus, sie spricht mit ihm, aber eigentlich ist sie bis jetzt nur bei sich. Aber immerhin, Martha hat wirklich alles gesagt, was sie auf dem Herzen hatte. Und das ist richtig, genau dazu ermutigt uns Gott. Das sollen wir in der Anbetung tun, im Gebet tun, unser Herz bei ihm ausschütten. Im Psalm 62 heißt es, vertrau ihm, Volk Gottes, zu jeder Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Vertraut mir, sagt Gott, vertraut mir. Und der heilige Petrus schreibt Ähnliches, Petrus 5,7. Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Das ist die direkte Antwort auf Marthas Frage. Kümmert es dich nicht? Und Petrus, der erste Papst, der Kirche vorsteht, der sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Ja, er kümmert sich um uns, er kümmert sich um dich, Martha, er kümmert sich um jeden von uns. Wir können uns aber ganz ehrlich fragen, glaube ich wirklich, dass Gott sich um mich kümmert? Oder fühle ich mich oft verlassen und allein? Heiliger Geist, komm, komm jetzt in diesem Moment. Heiliger Geist, komm und stärke in uns die Gewissheit, dass Gott unsere Sorgen kennt, dass Gott sich um uns kümmert, dass Gott sich um mich kümmert, wenn ich ihn darum bitte. Machen wir es wie Martha. Sagen wir Jesus alles, was wir auf dem Herzen haben, ohne schöne Sätze zu machen, ohne gut vor ihm stehen zu wollen. Vielleicht denken wir, warum soll ich es ihm sagen? Er weiß doch alles. Ja, das stimmt. Wir werden dem Herrn nichts Neues sagen, denn er weiß tatsächlich alles. Aber das Aussprechen von all dem, was wir in uns haben, das wird unser Herz für sein Wirken öffnen.
Sie hören die Schule der Anbetung, heute der zweite Teil, Beten lernen mit Martha und Maria. Zu Gast bei Radio Horeb ist Anne-Françoise Vater, Initiatorin der Schulen der Anbetung. Wir betrachten den Besuch Jesu bei Martha und Maria im Lukas-Evangelium, Kapitel 10.
Wir haben gesehen, dass Martha zu Jesus gekommen ist, ganz aufgeregt, ganz außer sich. Und nun wollen wir sehen, wie Jesus vorgehen wird, um ihr Herz zu beruhigen. Wie wird er das machen, um unser Herz zu beruhigen? Der Herr antwortete. Martha hat ihr Herz ausgeschüttet und nun antwortet ihr Jesus. Er wendet sich ihr zu, so wie er sich jedem von uns beim Gebet zuwendet. Und er spricht ihren Namen zweimal aus. Martha, Martha. Er könnte ihr nichts Wichtigeres sagen. Ein erstes Mal sagt er Martha, aber sie ist noch verschlossen. Sie ist innerlich noch nicht bei Jesus angekommen. Sie ist noch zu sehr aufgewühlt. Also sagte er noch einmal, Martha. Und er sagte so liebevoll, dass sie ihn endlich in die Augen schaut. Und in diesen Augen sieht sie keine Vorwürfe, keine Verurteilung, nur Liebe und Verständnis. Versuchen wir uns im Gebet das vorzustellen. Wenn wir vor Jesus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist, oder bei uns zu Hause, in uns, wenn wir vor ihm unser Herz ausgeschüttet haben, nennt er uns beim Namen. Versuchen wir uns vorzustellen, wie er unseren Vornamen ausspricht. Versuchen wir uns vorzustellen, wie er uns anschaut, mit einer Liebe, wie wir sie noch von niemandem bekommen haben. Er schaut uns an, so wie wir so gerne angeschaut werden möchten. Er spricht unseren Namen an, so wie wir möchten, dass unser Namen ausgesprochen wird. Und in diesem Augenblick, wo Martha in den Augen von Jesus schaut, ist sie nicht mehr nur die Martha aus der Küche, sondern sie ist wieder die wunderbare, großzügige, liebende Frau, die die Freundin von Jesus ist. Und nun ist sie bereit zu hören, was er ihr sagen will. Wir können kurz innehalten, um zu hören, wie Jesus unseren Namen in diesem Moment liebevoll ausspricht. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Martha hat nichts von Sorgen gesagt, aber Jesus weiß um ihre Gedanken, um ihre wahren Bedürfnisse. Er hat dir wirklich zugehört und auch uns sagt er, du machst dir viele Sorgen. Und er sagt es, weil es die Wahrheit ist, oder? Wir machen uns wirklich viele Sorgen, das hört die meisten von uns zumindest. Und er will, dass wir uns trauen, diese Sorgen auszusprechen, damit er uns einen Ausweg zeigen kann. Und jetzt aber, erst jetzt, wo der tiefe Kontakt zu Jesus wiederhergestellt ist, ist Martha bereit, das zu hören, was Jesus ihr sagen will und was die zentrale Botschaft dieses Evangeliums ist. Nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus leugnet nicht, dass Martha wirklich zu viel Arbeit hatte für eine einzelne Person. Sie musste für mehr als 12 Menschen kochen. Aber er will, dass sie einen Schritt weiter geht. Er sagt, ja, Martha, du bist in Not, das sehe ich. Aber es gibt nur eine Sache, die notwendig ist, die deine Not wenden kann. Auf Französisch heißt notwendig nécessaire. Das sagt einem gar nichts. Aber das deutsche Wort ist perfekt. Notwendig. Und was wendet die Not? Was ist das Bessere? Das ist das, was Maria gewählt hat. Und was hat Maria gewählt? Sie hat sich zu den Füßen von Jesus gesetzt, um seinem Wort zu lauschen. Jesus will Macht haben, auch jedem von uns damit sagen, was deine innere Not wenden kann, ist zuerst bei mir zu sein. Martha, diese Zeit bei mir, sie steht dir zu, genauso wie sie Maria zusteht. Auch dir will ich es schenken, auch nach dir sinne ich mich. Ich will zu deinem Herzen sprechen. Wirklich, Jesus sagt es zu jedem von uns. Auch dir steht es zu, dir die Zeit zu gönnen, bei mir zu sein. Er sagt auch zu uns, Matthäus 11, 28, kommt alle zu mir, die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Martha hat diese Ruhe erfahren, die nur Jesus ihrer Seele schenken konnte. Hören wir, was die heilige Elisabeth der Dreifaltigkeit, eine französische Karmelitin, einem Priester über Maria schreibt, die das Wort Jesu lauschen will. Sie schreibt, spüren Sie nicht auch in sich die Leidenschaft, dieses Wort zu hören? Manchmal ist dieses Bedürfnis zu schweigen so stark, dass man nichts anderes tun möchte, als wie Maria dieses schöne Beispiel einer kontemplativen Seele zu Füßen des Meisters zu sitzen, begierig alles zu hören, immer noch tiefer in dieses Geheimnis der Liebe einzudringen, dass er uns zu offenbaren gekommen ist. Finden Sie nicht, dass auch in der Aktion, wenn man den Dienst von Martha verrichtet, die Seele immer in der Anbetung verharren kann, wie Maria in der Betrachtung versunken und wie eine Verdurstende dieser Quelle nahe? So verstehe ich das Apostolat der Karmelitin und auch das des Priesters. Auf diese Weise können sie beide Gott ausstrahlen, ihn den Seelen weitergeben, wenn sie sich ständig bei diesen göttlichen Quellen aufhalten. Hier spricht Elisabeth von dem Apostolat der Karmelitin und des Priesters, aber ich glaube, dass auch wir, die wir weder das eine noch das andere sind, dass wir unsere Arbeit mit Jesus in unserem Herzen verrichten können, vielleicht nicht so ganz versunken, aber immer wieder an Jesus denkend. Und Martha ist nach dem Gespräch mit Jesus bestimmt wieder in die Küche gegangen, weil das Essen vorbereitet werden musste, aber sie war nicht mehr dieselbe. Sie war nicht mehr allein, sie wusste, Jesus kennt mein Kummer, er denkt an mich. Er ist bei mir, er ist in meinem Herzen. Und damit komme ich zum zweiten Teil dieses Impulses, zu der Gegenwart der drei göttlichen Personen in unserer Seele. Ich glaube, dass gerade in unserer Zeit, wo wir während des ersten Lockdowns so lange die Eucharistie entbehren mussten, wo so viele von uns nicht mehr in die Kirche kommen können, vielleicht weil sie krank sind, oder älter oder Angst vor der Ansteckung haben oder weil sie Angehörige pflegen müssen oder kleine Kinder zu Hause haben. Gerade jetzt ist es so wichtig, dass wir wie Maria und Martha begreifen, dass wir nie alleine sind und dass Gott immer bei uns ist, weil er in uns ist. Jesus hat es seinen Jüngern ausdrücklich gesagt, Johannes 15, 4, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Oder Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ja, seit dem Tag unserer Taufe wohnen die drei Personen der Dreifaltigkeit in unserer Seele. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich habe beim ersten Impuls das Gebet der heiligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit zitiert. Sie war so davon überzeugt, dass die Dreifaltigkeit in uns wohnt, dass sie allen, die sie liebte, davon erzählen wollte. Sie hat sehr, sehr viele Briefe geschrieben. Und sie schrieb an ihre Mutter: Liebe Mama, ich bitte den Heiligen Geist, dir diese Gegenwart Gottes in deinem Innern zu enthüllen, von der ich dir gesprochen habe. Denk daran, dass deine Seele der Tempel Gottes ist. In jedem Augenblick, bei Tag und bei Nacht, wohnen die drei göttlichen Personen in uns. Bei Tag und bei Nacht, da muss ich an den vielen Menschen denken, die krank sind im Krankenhaus oder zu Hause, wo die Nächte so lange sind, wo man sich einsam fühlt und sehnsüchtig auf den Morgen wartet, damit es nicht mehr so drückend ist. In jedem Augenblick, bei Tag und bei Nacht, sind die drei göttlichen Personen in uns. Und dann erklärt Elisabeth das ganz differenziert ihrer Mutter. Sie sagt: Du hast nicht die heilige Menschheit in dir, wie bei der heiligen Kommunion, sondern die Gottheit, diese Wesenheit, die die Seligen im Himmel anbeten, ist in deiner Seele. Es ist so unvorstellbar, dass ich es noch einmal lese. Du hast nicht die heilige Menschheit in dir, wie bei der heiligen Kommunion, sondern die Gottheit, diese Wesenheit, die die Seligen im Himmel anbeten, ist in deiner Seele. Und dann fährt Elisabeth fort: Wenn man dies weiß, lebt man in einer ganz wunderbaren, innigen Vertrautheit mit ihm. Man ist nie mehr allein. Aber Elisabeth weiß auch, dass es nicht jedem leicht fällt, sich Gott in uns vorzustellen. Also ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Es ist wirklich nicht einfach. Und der allmächtige Gott in uns. Also geht sie darauf ein und schreibt weiter an ihre Mutter: Liebe Mama, ist dir aber der Gedanke, dass der gute Gott nahe bei dir ist, lieber als der Gedanke, dass er in dir ist, so folge dieser Neigung. Die Hauptsache ist, dass du mit ihm lebst. Denk daran, dass du mit ihm zusammen bist und geh mit ihm um, wie mit jemandem, den man liebt. Es ist so einfach. Es bedarf keiner schönen Gedanken, sondern man muss das Herz sprechen lassen. Also das ist, wenn es uns schwer fällt zu glauben, uns vorzustellen, dass Gott in uns ist, denken wir, der ist nahe bei uns, der ist vor uns, der ist neben uns. Wenn wir ganz allein am Tisch frühstücken und uns einsam fühlen, denken wir, Jesus sitzt uns gegenüber, frühstückt mit uns, er ist bei uns, er ist in uns. Und diese Glaube, dass die drei Personen der Dreifaltigkeit in uns sind, das ist nichts Neues. Schon die Heiligen haben es immer gewusst. Im 16. Jahrhundert schrieb zum Beispiel die heilige Teresa von Avila: Mir scheint, dass, wenn ich begriffen hätte, wie ich es heute tue, dass in diesem winzigen Palast meiner Seele ein so großer König wohnt, dann hätte ich ihn nicht so oft alleine gelassen und mich von Zeit zu Zeit bei ihm aufgehalten. Und die sagt, wenn ich damals begriffen hätte, wie ich es heute tue, das sei sogar eine Heilige wie Teresa von Avila, die hat Zeit gebraucht, um das zu kapieren, um das zu realisieren. Das heißt, wir hören das und machen uns auf dem Weg und der Heilige Geist wird uns immer mehr zeigen, wie wahr das ist. Lassen wir uns Zeit. Wir bieten Gott, dass er uns das immer mehr glauben lässt. Aber jetzt habe ich zwei Frauen zitiert, aber damit die Männer sich auch angesprochen fühlen, möchte ich Ihnen das Beispiel eines Mannes nennen, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Das ist Bruder Lorenz der Auferstehung. Er war auch Karmelit wie Elisabeth und Theresia und er war der Koch in seinem Kloster. Und er musste jeden Tag für ein ganzes Männerkloster kochen. Also da war Martha nichts dagegen mit den 12 Jüngern. Und für einen ganzen Kloster. Aber und seine Mitbrüder, die berichten, dass er in der Küche sogar die Arbeit von zwei erledigte. Jedoch, und jetzt zitiere ich ihn, zitiere ich seine Brüder, sah man ihn nie hastig handeln, sondern mit dem richtigen Maß wandte er für jede Arbeit die nötige Zeit auf, verhielt sich immer demütig und ruhig, arbeitete weder langsam noch hastig und blieb immer in einem unveränderlichen Frieden und hatte ein ausgeglichenes Gemüt. Oh, wenn ich das lese, dann frage ich mich, wie hat er das geschafft? Ohne Hass zu arbeiten, ruhig und in Frieden. Das wäre schön, wenn wir das auch könnten, oder? Sein Geheimnis hat er uns in einigen wenigen Briefen und Gesprächen hinterlassen. Also, was sagt er, bevor er eine Arbeit begonnen hat? Was sagt er zu Gott? Mein Gott, arbeite mit mir, nimm mein Tun und meine ganze Liebe an. Und dann fing er an zu arbeiten und unterhielt sich weiterhin vertraulich mit Gott, denn er hatte sich angewöhnt, immer in der Gegenwart Gottes zu sein. Hören wir, was er schreibt. Die heiligste, gewöhnlichste und notwendigste Übung im geistlichen Leben ist die Vergegenwärtigung Gottes. Sie besteht darin, an seiner Gegenwart Gefallen zu finden und sich dieses anzugewöhnen, indem man sich demütig und liebevoll zu jeder Zeit mit ihm unterhält. Haben Sie das Wort gemerkt? Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit können wir uns mit Gott unterhalten. Natürlich nicht, wenn wir gerade im Büro sind und etwas schreiben, wo wir uns mit den Gedanken konzentrieren müssen. Das geht natürlich nicht. Aber wir können es in der Küche machen, bei den Kindern, im Altenheim, sogar im Gefängnis, überall können wir uns mit Gott bei der Arbeit, bei jeder Beschäftigung unterhalten. Und wenn es nicht gerade geht, dann davor beten: Herr, mache diese Arbeit mit mir. Und Bruder Lorenz erklärt uns sogar, wie wir mit dieser Übung der Gegenwart Gottes beginnen können. Er sagt, diejenigen, die mit dieser Übung anfangen, können innerlich einige Worte sprechen, wie: Mein Gott, ich gehöre ganz dir. Lieber Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Oder andere Worte, die der Liebe spontan einfallen. Und damit wir nicht denken, dass das nur etwas für die anderen ist, sagt er, jeder kann ganz nahe mit Gott umgehen. Der eine mehr, der andere weniger. Gott weiß aber, was wir leisten können. Beginnen wir also. Vielleicht wartet er auf einen hochherzigen Entschluss bei uns. Gott verlangt keine großen Opfer von uns. Von Zeit zu Zeit ein wenig an ihn denken. Ein wenig Anbetung. Also ich fand es wunderbar, das, was er schreibt. Gott verlangt keine großen Opfer, sondern dass wir von Zeit zu Zeit ein wenig an ihn denken, ihn ein wenig anbeten. Und das ist, er spricht von einem hochherzigen Entschluss. Dasselbe sagte Therese von Avila, Teresa von Avila, wenn wir beten wollen, es bedarf am Anfang eine Entschiedenheit, also wirklich eine Entscheidung. Und es fällt uns nicht spontan leicht, in der Gegenwart Gottes zu leben. Aber das ist unsere Entscheidung. Wir beginnen. Wir beginnen mit kleinen Worten. Gott, du bist bei mir. Ich glaube dran. Bitte begleite mich. Wir können vielleicht jetzt gleich anfangen, das Jesus zu sagen: Jesus, ich möchte so gern in deiner Gegenwart wohnen. Wir werden jetzt ein Musikstück hören, versuchen dabei uns vorzustellen, wie die Dreifaltigkeit in uns ist oder vor uns oder neben uns, so wie es uns passt. Und sagen wir dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist Worte des Dankes, Worte des Lobes, aber Worte der Bitte: Bitte, Jesus, hilf mir. Ich glaube, dass das deine Sehnsucht ist, dass ich in deiner Gegenwart wohne. Hilf mir dabei, allein schaffe ich es nicht.
Bei Gott allein kommt mein Herz zur Ruhe. Von ihm kommt mir Hilfe her.
Ja, bei Gott allein kommt mein Herz zur Ruhe. Bei ihm finde ich Halt. Das ist das, was Bruder Lorenz der Auferstehung immer wieder erfahren hat. Und er wendet sich an uns, besonders an diejenigen, die aus einem wichtigen Grund nicht in die Kirche gehen können. Und das haben viele von uns erfahren in letzter Zeit und heute noch. Und er sagt, um bei Gott zu sein, ist es nicht nötig, immer in einer Kirche zu weilen. In unserem Herzen können wir eine stille Kammer des Gebets aufschlagen, wohin wir uns von Zeit zu Zeit zurückziehen und mit ihm liebende Zwiegespräche halten. Das ist es, was Jesus zu Martha gesagt hat. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und das Bessere ist nicht die Arbeit, sondern dieses Verweilen in der Gegenwart von Jesus. Eine Gegenwart, die uns niemand nehmen kann. Ich will damit nicht sagen, dass die eucharistische Gegenwart nicht die Hauptsache wäre. Das ist wirklich die eucharistische Gegenwart, ist der Ort, wo Jesus mit seiner Gottheit und seiner heiligen Menschheit gegenwärtig ist. Es ist das Größte, was die Kirche uns zu bieten hat. Aber wenn es nicht möglich ist, in die Kirche zu gehen, dann wissen wir, dass Jesus in uns ist und dass wir ihm jederzeit dort begegnen können, in unserer Seele, an einem Ort in unserer Seele, wo nur Gott gegenwärtig ist und nichts anderes und niemand anderes Zugang hat. Ein Ort, wo wir geschützt sind, um mit Gott zu reden. Wissen Sie, wir haben erlebt beim ersten Lockdown, dass man uns die physische Gegenwart, die reale Gegenwart Gottes in der Eucharistie wegnehmen kann. Und es war schmerzhaft genug, die Kommunion nicht empfangen zu dürfen. Aber wie viele Christen in unserer Zeit erleben das auf der ganzen Welt? Denken wir an sie im Gebet, wenn wir das Glück haben, zur Kommunion gehen zu dürfen. Wie viele Christen sind der Gegenwart Jesu in der Eucharistie beraubt? Vergessen wir sie nicht. Aber was uns niemand wegnehmen kann, das ist die Gegenwart der drei göttlichen Personen in unserem Herzen. Ich möchte mit einem Brief abschließen, den die heilige Elisabeth der Dreifaltigkeit geschrieben hat. Sie war noch jung, sie war noch nicht im Kloster und sie liebte die Eucharistie. Sie ist jeden Tag zur Messe gegangen, aber da hatte sie eine Knieverletzung und konnte nicht in die Kirche gehen. Und sie hat geschrieben, ich kann nicht zur Kirche gehen, nicht zur heiligen Kommunion. Aber sehen Sie, der liebe Gott braucht das Sakrament nicht, um zu mir zu kommen. Mir scheint, ich habe ihn jetzt ebenso nahe. Diese Gegenwart Gottes ist so gut. Dort, ganz auf dem Grund, im Himmel meiner Seele, finde ich ihn gern, weil er mich ja nie verlässt. Gott in mir, ich in ihm, oh, das ist mein Leben. Nicht wahr? Es ist so gut zu denken, dass wir ihn, mit Ausnahme des Schauens, bereits genauso besitzen wie die Seligen dort oben. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden, mit dieser Gewissheit, dass Jesus auf uns sehnsüchtig in der Eucharistie wartet, in jedem Tabernakel unserer Kirchen, aber dass er auch in uns ist, in unserer Seele, oft im Himmel meiner Seele, sagt die heilige Elisabeth. Und wie Martha ihn in ihre Seele, in ihrem Herzen, in die Küche mitgenommen hat, so können wir jederzeit in der Gegenwart unseres Herrn in unserer Seele leben.
Vielen Dank, Frau Vater, für diesen Vortrag Schule der Anbetung. Heute der zweite Teil, Beten lernen mit Martha und Maria. Sie können hier bei Radio Horeb in der Mediathek diesen Vortrag auch bald nachhören. Unter www.horeb.org finden Sie ihn bald. Oder auch morgen früh um 5 wird er bei uns im Nachtprogramm wiederholt. Gerne können Sie natürlich auch eine CD bestellen von dieser Sendung. Dann rufen Sie an bei den Kollegen vom CD-Dienst. Dort können Sie auch den ersten Teil nachbestellen, wenn Sie den verpasst haben. Dazu brauchen Sie folgende Telefonnummer: 08328 921 120. Vielen Dank für das Dabeisein. Vielen Dank, Frau Vater, für diese Tipps, für diese Betrachtung auch zum Evangelium.
Danke, gerne. Ich danke.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ja, viel Erfolg ist vielleicht ein dummes Wort beim Gebet, aber dass es Ihnen einfach eine Hilfe bei der nächsten Gebetszeit sein möge, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.